gesandt, wie ich meinen Glauben natürlich, mutig und echt teile. Ich habe jetzt auch noch den Predigttext, auch ein paar Verse, und ich schlage vor, dass wir den mal zusammenlesen. Ich bin öfter in der chinesischen Gemeinde in Essen, und die Chinesen, wenn die Bibel lesen, oder das machen die immer im Chor. Also das finde ich dann so starr. Ich meine, ich verstehe nichts, ne? So, wenn die Chinesisch sprechen, aber ich finde das sehr beeindruckend, wenn die alle so das Wort Gottes so laut lesen. Und ich dachte, wir machen das auch mal. Das ist der Predigttext. Ich gebe mal den Takt vor. Ja? Danach bestimmte der Herr 70 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes: Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt: Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft: Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Ja, danke. Soweit der Predigttext. Ich habe vorhin gesagt, es ist interessant, was die Liebe Gottes vermag, wenn wir in der Weise Menschen dienen und helfen in der Liebe Gottes. Und ich habe mir die Frage gestellt, oder ich stelle sie euch: Wie würde das hier in Ehringshausen aussehen oder Umgebung, wenn ihr jetzt einen Missionseinsatz plant, ne, wenn ich den in Kasachstan plane, dann gehen wir da mit dem Optiker-Team hin. Das würde hier wahrscheinlich nicht so viel bringen, ja, hier Sehtests durchzuführen. Ja, aber was könnten wir denn tun, um den Menschen zu zeigen, wie sehr sie geliebt sind? Ja, was könnten wir tun, um die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen? Und wir denken vielleicht, boah, das ist gar nicht so einfach. Die Leute haben irgendwie alles oder so, ne? Aber manchmal denke ich auch, vielleicht ist es einfacher, als wir wahrhaben wollen. Aber es ist eine gute Fragestellung. Also wie können die Menschen, mit denen wir leben, die Liebe Gottes durch uns erfahren? Und ich habe jetzt heute mal diesen Text hier mitgebracht, und da sind natürlich so ein paar Besonderheiten drin. Das können wir nicht einfach so eins zu eins übertragen, ne? Ohne Geldbeutel, ohne Hemd, ohne Tasche und sich nicht mit langen Begrüßungen aufhalten und all diese Dinge. Das können wir nur auf dem Hintergrund der damaligen Kultur verstehen. Und das versuchen wir heute mal. Und dann versuchen wir es auf uns heute hier, ja, im Hier und Jetzt zu übertragen, was es für uns heißen kann. Es gibt am Anfang gleich so eine kleine Merkwürdigkeit, wie ich finde. Das ist dieser Vers, den ich hier blau markiert habe, den wir auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Okay, das muss nicht übertragen werden, ne? Das kennen wir auch, Ernte und so weiter, und es fehlen die Arbeiter, die Ernte einbringen, und wir würden auch sagen, ja, Gebet ist wichtig, das muss hier am Anfang stehen. Aber die 70 waren ja schon berufen, also die waren schon bereit loszugehen. Und die hätten ja jetzt sagen können, halt mal, also wieso sollen wir jetzt noch um Arbeiter beten? Wir sind ja hier, ja, wir gehen. Also welcher Zusammenhang besteht da? Und wir sehen, dass das Gebet und Gehen ganz eng miteinander verknüpft ist. Ich würde sagen, wer betet, der geht. Und wer geht, der betet. Und das eine geht nicht ohne das andere. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr Briefe bekommt von Missionsgesellschaften und die sagen, oh, die Finanzen sind knapp, meistens am Ende des Jahres. Ja, betet dafür, dass Gott die Finanzen schenkt. Und wahrscheinlich sind die auch clever und wissen, wenn ihr ernsthaft dafür betet, dann könnt ihr auf eurem eigenen Geld nicht sitzen bleiben. Ja, weil Gott sich nicht veräppeln lässt. Ja, so ist das. Ja, ich kann nicht wirklich von ganzem Herzen beten, Herr, schenkt, dass die 14.700 Euro für das Dach zusammenkommen und selbst nicht das tun, was ich tun kann. Ja, das geht nicht. Wenn wir ernsthaft beten, dann setzt das etwas in Bewegung. Und genauso ist es mit Mission. Mission beginnt mit dem Gebet um Mitarbeiter, Erntehelfer und die Bereitschaft, selbst einer zu sein. Und wenn wir anfangen, ernsthaft zu beten, dann geht es wirklich los. Davon bin ich überzeugt. Das zeigt unsere Bereitschaft. Okay, ich habe jetzt einige Punkte aus dem Text heraus. Gott bereitet Menschen vor, finde sie. Das ist jetzt nicht chronologisch, sondern mehr so thematisch geordnet, okay? In Vers 6 steht, haben wir gelesen, wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben, wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, das sind Menschen, die offen für das Evangelium sind. Ein Mensch, der bereit ist, den Frieden zu empfangen. Ihr kennt bestimmt Menschen oder habt Menschen kennengelernt, die offen für das Evangelium waren. Da waren vielleicht 20, die nicht offen waren. Aber da war eine Person, die war offen für das Evangelium. Und so ist das bis heute. Es gibt diese Menschen, die offen für das Evangelium sind. Die Herausforderung ist, dass wir sie finden müssen. Wir müssen bereit sein, zu gehen. Und die zu finden, die offen sind für das Evangelium. Wir erleben das bei den Muslimen ja ganz stark, dass Gott vorher zu ihnen spricht, oft im Traum oder durch eine Vision. Ja, das ist so Gottes Art, wie er in der muslimischen Welt wirkt, habt ihr bestimmt alle schon gehört, so übernatürlich. Und wir trafen jetzt bei dem Optikereinsatz die Balapan in einem kleinen Dorf. Und da hat Jesus zu ihrem Traum gesprochen, begegnet ihr und sagt, lies die Bibel. Und sie, ich lese die Bibel nicht, ne? Ich bin doch Muslimin, ich lese den Koran. Und dreimal in Abständen von Monaten hat er zu ihr gesprochen, lies die Bibel. Und dann kam ein Missionsteam in diesen Ort und Balapan, also sie hatte dann vorher angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann kam ein Missionsteam in den Ort und sie kam zum Glauben. Und sie sagte, ich war dabei, ich liebe die Bibel und ich liebe Jesus. Ja, das war so ihr Credo. Und sie ist eine Beterin. Wenn sie betet, dann passiert was. Sie ist so jetzt wie so das geistliche Oberhaupt in diesem Ort. Sogar die Muslime kommen zu ihr, weil die wissen, wenn Balapan betet, dann passiert was. Und dann kommen die dann oft heimlich zu ihr, lassen für sich beten, sagen, aber sag niemand, dass ich zu dir gekommen bin, ne? Weil dann würden sie ja aus der Gemeinschaft der Muslime ausgestoßen werden. Sie hat auch viele Anfechtungen, aber das nur nebenbei. Also Menschen, die Gott vorbereitet hat. Und das ist hier genauso in Eringshausen oder da, wo du wohnst. Das sind Menschen vorbereitet. Bis heute macht Gott das so, dass er Menschen vorbereitet, die bereit sind, den Frieden zu empfangen. Aber wir können es nicht wissen, wenn wir nicht gehen. Wir werden es nicht herausfinden, wer das ist, wenn wir nicht gehen. Es gibt ja so ein englisches Sprichwort, let no stone unturned. Also, ne, dreh jeden Stein um zu sehen, ob was drunter ist. Und wir haben es eben gelesen, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn Jesus sagt, dass er uns sendet, wie der Vater ihn gesendet hat, also in der gleichen Art und Weise, so sind wir auch gesandt. Und dann müssten wir doch auch suchen, was verloren ist. Suchen und retten, was verloren ist. Das Problem ist, dass wir nicht suchen. Aber wenn wir, das fängt ja mit unserem Herzen an, Wenn wir ein suchendes Herz haben, dann haben wir offene Augen. Und dann gehen wir mit offenen Augen durch diese Welt und betend. Und dann wird Gott uns Menschen zeigen. Gott hat mir jetzt jemand aufs Herz gelegt, den habe ich schon ein Jahr lang nicht gesehen, über ein Jahr. Da lag ich nämlich im Krankenhaus und der lag neben mir und wir hatten ein super Gespräch und so weiter. Seitdem kaum mehr Kontakt, ab und zu mal WhatsApp. Und jetzt hat der Herr mir gesagt, ey, ihr habt das doch auch, oder? So Eindrücke, den muss ich jetzt mal besuchen. Da muss ich jetzt mal anrufen. Jetzt muss was passieren. Und so, mir ist das ganz klar. Und ich mache das nächste Woche, weil das ist für mich jetzt auch kein großes Ding. Ich muss es einfach nur tun. Ich muss hingehen und ihn besuchen. Gott macht das. Wir müssen nur bereit sein. Ich muss sagen, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Epheser 2, Vers 10. Gott hat uns geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist alles vorbereitet. Da draußen sind Menschen, die offen sind, den Frieden zu empfangen, die offen für das Evangelium sind. Finde sie. Ich würde am ehesten oder dort anfangen, wo ich die Menschen am ehesten vermute. Aber Gott führt darin. Der zweite Punkt: Suche einen geeigneten Raum für Begegnung. Das scheint mir wichtig zu sein. Wir wollen ja oft, dass die Leute hier zu uns kommen, aber ich bezweifle, dass das so ein geeigneter Raum ist für Begegnung. Also wenn sie kommen, wäre ja schön, aber wir schauen uns das mal an. Zur Zeit Jesu war es ja üblich, dass Dorfbewohner Reisende aufnahmen. Das war diese orientalische Gastfreundschaft, die man ja bis heute noch erlebt in gewissen Regionen der Welt. Es gab damals auch kein Booking.com. Orientalische Gastfreundschaft, das war nicht nur Gastfreundschaft, sondern das war so ein heiliger Wert. Also die Menschen, die fühlten sich verpflichtet und es war für sie eine große Ehre. Und das ist das auch, was wir in Kasachstan erleben. Also die Menschen fühlen sich verpflichtet, die verschulden sich sogar, um ihre Gäste zu bewirten. Das ist eine innere Pflicht. Dann wird der Tisch vollgestellt und alles Mögliche, wenn der Gast kommt. Und das ist auch eine große Ehre für sie, dass sie die Gäste bedienen dürfen. Das ist so der Kontext, ja. Und ich habe mir überlegt, was ist da das Besondere? Das eigene Haus, also wir müssen das wirklich übertragen, weil wir diese Art der Gastfreundschaft kennen wir so nicht, ja, diese ausgeprägte. Das eigene Haus, die eigene Wohnung ist ein geschützter Raum. Das heißt, der Gastgeber, der fühlt sich da sicher zu Hause. Sicher. Und er fühlt sich auch verantwortlich für seine Gäste. Und das ist ein Raum, wo Vertrauen schnell entstehen kann und wo man gut in ein Gespräch kommen kann. Zum Beispiel meine Nachbarin, eine sehr gastfreundliche Person. Jedes Mal, wenn ich an ihre Tür komme, sagt sie, Markus, komm rein. Jedes Mal, Markus, komm rein. Und ich sage ganz oft, oh, ich habe keine Zeit und ne, ich wollte nur was abgeben oder ne, ich wollte nur was fragen und so weiter. Aber immer, wenn ich reingehe, würde ich jetzt sagen, eigentlich immer, sitze ich dann am Tisch, dann kommt ihr Mann dazu, dann haben wir ein gutes Gespräch. Und ganz oft über den Glauben. Das habe ich aber nicht bei uns im Haus. Wenn sie zu uns kommt, ist sie etwas distanzierter. Da ist die Tür nicht so auf. Zu Hause fühlt sie sich sicher und dort können wir reden. Jetzt weiß ich, das ist ja hier nicht immer so. Es geht ja ums Prinzip, zu verstehen, da gibt es einen Raum, wo der andere sich sicher fühlt. Und da müssen wir hingehen, auch wenn wir uns unsicher fühlen. Und dieser Raum kann das Haus sein. Das ist natürlich schön, in so einem Wohnzimmer zu sitzen. Es kann aber auch der Arbeitsplatz sein. Es kann die Schule sein, die Uni. Es kann der Sportplatz sein. Es ist bei vielen der Chatroom, weil sie da eben digital unterwegs sind und da begegnet man ihnen, da kann man mit ihnen sprechen, da fühlen sie sich sicher, da öffnen sie sich, unterschiedlich. Das Prinzip ist, ich gehe in einen Raum, wo der andere sich wohl und sicher fühlt und dort begegne ich ihm und dort kann ich mit ihm ins Gespräch kommen. Und wir wollen oft, dass die Leute zu uns kommen, das ist ganz komisch. Ja, wir haben zwar auch gehört, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, aber wir wollen, dass die anderen über Mauern springen. Ja, also, ne, obwohl die keinen Gott haben, ne, so. Ja, aber wir bleiben hier schön sitzen und warten, bis die Leute kommen. Ne? Und wenn sie nicht kommen, die wissen ja alle, dass hier um 10.30 Uhr Gottesdienst ist. Also ich karikiere jetzt mal so ein bisschen, um das deutlich zu machen. Wir müssen dorthin gehen, wo sie sind. Jesus geht zu Zachäus in sein Haus. Er lädt sich sogar selber ein. Und das ist vielleicht, ich versuche es auch so praktisch wie möglich zu machen. Schlag nie eine Einladung aus. Vielleicht kannst du das so mitnehmen. Vielleicht wirst du in dieser Woche mal eingeladen. Schlag sie nicht aus. Selbst wenn du denkst, ich habe keine Zeit. Wenn es irgend möglich ist, schlag keine Einladung aus. Nimm sie an. Begegne Menschen dort, wo sie sich sicher und wohl fühlen. Oder lade dich selbst ein, so wie Jesus das gemacht hat. Ich muss heute in dein Haus. Ja, das funktioniert auch. Manche können das auch ganz gut. Ja, kann ich mal zu dir kommen zum Kaffee trinken oder so? Ja, nimm das mit. Die Gelegenheit wird kommen. Nimm das mit. Schlag keine Einladung aus. Es gibt hier noch einen wichtigen Aspekt, sich abhängig machen von der Hilfe anderer. Jesus sendet seine Jünger in die völlige Abhängigkeit von der Gastfreundschaft der Leute. Und das ist das Besondere hier. Sie sollen nichts mitnehmen, kein Geld, keine Vorräte, keine Schuhe und so weiter. Was bedeutet das für uns heute? Ich meine, ich habe mein Portemonnaie dabei, ich habe Schuhe an und so weiter. Gut, ich bin nur kurz hier, aber wenn ich unterwegs, ich war jetzt 3 Tage unterwegs, natürlich habe ich noch ein zweites Hemd dabei und so weiter. Was heißt das für uns? Ich habe gedacht, es ist vielleicht so ähnlich, wie wenn man jemandem sagt, ey, lass dein Handy zu Hause. Also manche würden sich da völlig nackt fühlen, ja, weil da ist ja alles drauf, Termine, Geld und so weiter, ja, Kontakte. Also ohne Handy fühlen sie sich völlig, völlig verloren. Oder vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass ihr mal bestohlen worden seid, dass plötzlich Schlüssel, Geld, Pässe, alles weg war. Ihr wart vielleicht in einem fremden Land oder so. Da kann man ja nur noch auf Gott vertrauen, ne? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir eigentlich, das fällt uns schwer, das zu lernen, weil wir so sicherheitsbedürftig sind. Wir brauchen ja immer erst ein Konzept und dann brauchen wir ein Budget und dann brauchen wir noch die Genehmigung und dann haben wir immer noch nicht den Mut, loszugehen. Bei uns muss immer alles vorher geplant sein. Und das ist ja auch gut, es geht nicht um Leichtfertigkeit. Wir können alles, was du planen kannst, planen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir einfach mutige Schritte gehen im Vertrauen auf Jesus, wenn es um andere Menschen geht. Ich weiß oft nicht, ob die Tür aufgeht. Ich weiß nicht, ob der mich mag oder nicht mag. Ich weiß nicht, in welche Situation ich morgen komme. Aber ich vertraue dem Herrn, dass er mich gebraucht. Ich bin ein Gesandter. Und ich wünsche uns diesen Mut. Und vielleicht praktisch, mach doch mal einen mutigen Schritt, wo du nicht alles abgesichert hast. Einfach aus Liebe zu Jesus und sagst, Jesus, ich vertraue dir jetzt einfach. Ich gehe jetzt mal los, weil ich habe hier einen Impuls bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal los. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber ich vertraue dir. Sei doch mal mutig. Noch was. Wenn ich die Hilfe des anderen in Anspruch nehme, also Jesus will ja, dass wir uns nicht nur von Gott abhängig machen, sondern auch von Menschen. Das ist ja komisch, ne? Von Gott, das verstehen wir noch, zumindest so im Kopf, ne? Ihm zu vertrauen in allem, aber sich auch von Menschen abhängig zu machen. Also ich komme nicht durch, wenn der andere mir nichts zu essen gibt, so ungefähr. Was bedeutet das denn? Wisst ihr, wir sind stark darin, anderen zu helfen, aber wir lassen uns oft selbst nicht helfen. Da sind wir vielleicht zu stolz dazu. Aber wisst ihr, welche Chance wir da verpassen? Was für eine Ehre das für den anderen ist, wenn er uns das Wasser reichen kann. Also wenn wir uns sozusagen in der Schuld des anderen befinden, weil er uns Gutes tut, das ist die beste Position, um über das Evangelium zu reden. Das ist interessant. Nicht wir als große Gönner und hilfsbereit, das ist auch wichtig, klar, dass wir helfen, da wo wir helfen können. Aber hier geht es darum, dass wir uns auch dienen lassen. Das hat auch mit Schafe und Wölfe zu tun, also diese Demut, die Demut, und das ist eine wunderbare Position, das steht uns sehr gut an. Die Leute haben nämlich oft das Gefühl, wenn ich auch an meine Nachbarn denke, dass sie uns nicht das Wasser reichen können, weil wir moralisch überlegen, also sie denken, dass wir denken, dass wir moralisch überlegen sind, weil wir sind ja Christen, ne? Wir haben es ja gepackt so ungefähr und der andere braucht es noch. Und die Leute, obwohl wir das nie gesagt haben, spüren das, wenn wir so denken. Die spüren das. Und die denken immer, ja, wir kommen so, ne, also ja, der wird auch immer helfen, wenn ich komme, der ist ja Christ, der muss das ja und so weiter. Aber stellt euch mal vor, wir sagen zu dem anderen, du, ich brauche deine Hilfe, ich komme nicht zurecht. Hier und da. Wunderbare Situation. Wie Jesus der Frau am Jakobsbrunnen, da hat er ja gesagt, gib mir etwas zu trinken. Das war so eine Wertschätzung für diese Frau, weil die war ja so ausgegrenzt durch ihren Lebensstil. Und das war so eine Ehre für sie, dass der Meister sagt, gib mir etwas zu trinken. Sie konnte Jesus das Wasser reichen. Vielleicht denken wir darüber noch mehr nach, um das zu verstehen und auch die Situation zu erkennen, wenn wir in sie kommen. Wir können sie oft nicht so herbeiführen. Aber wenn die kommen, wenn du mal total abhängig bist, dass dieser schlimme Sünder dir die Füße wäscht oder so, dann denk daran. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, aus dieser Position heraus ein gutes Zeugnis zu sein. Sei dir bewusst, dass du ein Segensträger bist. Hier steht, wenn wir in ein Haus kommen, sollen wir sagen, Friede sei mit diesem Haus. Macht das jemand von euch, wenn ihr in ein Haus kommt? Also ich kenne jemanden bei uns in der Gemeinde, sagt, er würde das immer machen. Meine Nachbarn würden das komisch finden, wenn ich in ein Haus komme und sage, Friede sei mit diesem Haus. Muss man vielleicht erklären oder so, keine Ahnung. Was machen wir, wenn wir in ein Haus kommen? Ist ja eine spannende Frage. Ja. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass wir Segensträger sind. Also wir bringen diesen Frieden. Und in der ganzen arabischen Kultur ist ja dieser Friedensgruß in der Begrüßung mit drin. Salam alaikum. Salam alaikum. Ja, wa alaikum assalam. Also wie geht es dir? Ne, danke, gut, wie geht es dir? Das heißt, das ist da automatisch mit drin. Friede sei mit dir. Und es ist ja nicht nur eine Formel. Die Leute dort, die da steckt was dahinter, dass sie wissen, das geht wahrscheinlich auf die Abrahamsgeschichte zurück, wenn da ein Gast kommt, dann ist das vielleicht ein Bote Gottes. Ach, der kommt vielleicht von Gott. Das ist vielleicht ein Segen. Das ist vielleicht ein Geschenk, was Gott mir machen will. So ist das Denken in dieser Kultur. So erleben wir das auch in Kasachstan. Das ist natürlich hier bei uns nicht vorhanden. Das weiß ich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir bringen Licht in die dunkelste Hütte. Wir kommen in das andere Haus oder auf den Sportplatz oder in die Schule oder an den Arbeitsplatz. Wir sind Licht, ob wir uns so fühlen oder nicht. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, unsere Identität, die wir in Christus haben, wer wir sind. Das müssen wir verstehen. Johannes Wart, weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Kabarettist, ein Christlicher aus Süddeutschland, der hat mal gesagt, er würde vor dem Spiegel stehen morgens und würde sagen, Johannes, du bist heute das Beste, was dieser Welt passieren kann. Und das ist kein Stolz, sondern das ist das Wahrnehmen der Identität. Das, was wir in Christus haben. Und ganz ehrlich, mein Nachbar kann froh sein, dass er mich als Nachbar hat. Der kann richtig glücklich sein. Warum? Ja, weil ich für ihn bin. Weil er weiß, ich bin jederzeit für ihn da, wenn er Hilfe braucht. Ich wertschätze ihn. Ich zeige ihm das. Ich nehme ihn wahr. Er erfährt eigentlich nur Gutes durch die Nachbarschaft. Und vielleicht fängt es damit an, dass du dich auch morgens mal vor den Spiegel stellst und sagst, ja, Marianne, du bist heute das Beste, was dieser Welt passieren kann. Damit wir begreifen, wozu Gott uns gesandt hat, Segensträger zu sein, Friedensbringer. Der vierte Punkt, lass dich nicht vom Wesentlichen abhalten. Hier geht es darum, ich mache die Punkte jetzt ein bisschen kürzer, ich habe die Uhr im Blick. Also Punkt halb sind wir noch nicht fertig, aber ein paar Minuten danach. Der vierte Punkt, lasst sich nicht vom Wesentlichen ablenken. Hier steht, haltet euch nicht mit Begrüßungen auf. Und das ist auch wichtig, dass wir das auf dem Hintergrund der Kultur verstehen. Denn dort bedeutet Begrüßen gleich Zeit, viel Zeit. Also wenn in Kasachstan dich jemand zum Tee einlädt, dann musst du 3-4 Stunden einplanen, mindestens. Das ist so. Es dauert immer mehrere Stunden, weil die Gastfreundschaft so groß geschrieben wird. Das heißt, du kannst dich nicht fokussieren. Wenn du zwei, drei Mal dich begrüßt, ist der ganze Tag weg. Ja, so muss man das verstehen. Jetzt weiß ich aber, dass das unser Problem ja gar nicht ist, weil wir schlürfen unseren Tee und dann gucken wir auf die Uhr und dann wollen wir wieder was arbeiten. Also wir stehen überhaupt nicht in der Gefahr, so lange sitzen zu bleiben. Ja, wir sind viel zu fleißig, viel zu leistungsorientiert. Der Kasache ist da ganz anders. Der kann das, super. Ja, wir können das gar nicht. Bei uns ist ein anderes Problem. Wir haben zu viel. Bei uns steckt zu viel. Wir wollen zu viel. Wir machen zu viel. Der Tag ist so voll, dass wir genauso in der Gefahr stehen, den Fokus aus dem Blick zu verlieren. Und darum geht's. Worum geht's eigentlich? Wozu hat Gott euch berufen? Das war ein klarer Auftrag. Wir haben auch diesen klaren Auftrag. Und wir sind immer herausgefordert, neu zu überlegen, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Und entspricht das noch dem, was Gott will? Wozu hat Gott mich berufen? Wo sind die Menschen, für die ich Verantwortung habe? Also zuerst natürlich Ehe, Familie und so weiter, Gemeinde vielleicht auch, aber auch die anderen. Was will Gott von mir? Was ist meine Berufung? Und wo muss ich mich ganz neu ausrichten und sagen, Herr, setz du die Prioritäten in meinem Leben. Ich muss das regelmäßig machen. Regelmäßig verlaufe ich mich in der Hinsicht. Ich mache zu viel, zack, 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 plötzlich bin ich im Hamsterrad und sehe manchmal den Menschen nicht, der neben mir ist. Also das ist hier der Punkt. Lass dich nicht vom Wesentlichen ablenken. Frag den Herrn, was er wirklich will. Der fünfte Punkt, sei sensibel für die Kultur des anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Also es gab ja damals so Reinheitsvorschriften und so, und das ist schon so ein Freibrief, ja. Also man kommt dann in ein Haus, auch in Kasachstan, ne, dann letztens waren wir da, wir sind immer im Mai da mit unserem Optikereinsatz und da wird immer der Tag des Sieges gefeiert. Das ist der Sieg über Nazi-Deutschland. Also das wird in ganz der ehemaligen Sowjetunion, auch in Kasachstan, noch groß gefeiert mit Paraden und so weiter. Und die Leute, das ist ein Feiertag. Ne? Und wir als Besiegte, ne, wir feiern dann mit. Also die freuen sich dann, wenn Deutsche da sind. Wir freuen uns ja auch, dass der Spuk vorbei ist. Also überhaupt kein Problem. Und ja, dann hatten wir jetzt auch die Situation, oh, ihr seid Deutsche, kommt, ne, laute Musik, Schaschlik, Wodka und so, ne? Was macht man da, ne? Wir kommen ja oft in so Situationen. Jesus sagt, esst, was euch vorgesetzt wird, ne? Also, ja, ich möchte niemanden anfechten, ja. Es kann auch mal sein, dass man Nein sagen muss, ja. Aber die Sache ist die, dass wir oft die Kultur der anderen sehr schnell verurteilen. Ja, das machen wir nicht. Ja, oh, die tanzen. Ja, wir tanzen nicht. Oh, die trinken Alkohol. Wir trinken kein Alkohol. Man gibt auch gute Gründe, mal nicht Alkohol zu trinken, wenn man damit ein Problem hat. Deswegen bin ich da immer so vorsichtig. Wir brauchen da natürlich auch Gottes Hilfe. Es sind oft auch Entscheidungssituationen, in denen wir sind. Aber mir geht es um unser Herz. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, um etliche für Christus zu gewinnen. Und wir müssen auch den Menschen hier ein Gegenüber werden und dürfen nicht so schnell verurteilen. Und der Heilige Geist, der hilft uns, der ist ein Fachmann auf diesem Gebiet, dass wir sensibel sind für die Kultur des anderen, aber auch eine Klarheit haben. Paulus hatte auch diese Klarheit, die hat er nicht verloren. Ja, aber er ist sehr weit gegangen, um Menschen für Christus letztendlich zu retten. Der sechste Punkt, höre zu, bete, heile, gib Zeugnis. Ich habe jetzt alles andere noch in den letzten Punkt gepackt. Und hier steht Vers 9, heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und jetzt nehme ich auch noch mal gerne das Beispiel aus Kasachstan, aber ich finde, wir können das hier genauso machen, vielleicht ja im anderen Kontext. Wir sind in einem Haus, die Gastfreundschaft ist da, also der gemeinsame Ort, der kann irgendwo sein, aber da ist es das Haus. Und dann freut sich der Gastgeber wie Bolle, dass die Deutschen bei ihm zu Gast sind. Und dann ist dann auch Kasachen dabei, die gläubig sind. Und mir sagte ein Kasache, der kasachische Pastor auch, bei dem esst, was euch vorgesetzt wird, sagt er, ob ich bemerkt hätte, dass das da zweimal steht, esst und trinkt, was euch vorgesetzt ist, haben wir gerade gelesen. Also ich wusste das vorher nicht, dass das zweimal da steht, hätte ich nicht sagen können. Und dann sagt er, wenn ich da irgendwo in ein Haus gehe, ich esse erstmal und genieße und frage mich oder denke nicht gleich darüber nach, wie kriege ich die Kurve zum Evangelium so ungefähr. Ne? Da ist nämlich dann so ein Druck dahinter. Ne? So, ich muss ja jetzt das Evangelium hier abliefern. Den Druck hat er überhaupt nicht und den musst du dir auch gar nicht machen. Sondern er ist einfach einer von ihnen. Und wir haben ganz oft erlebt, wenn man Interesse für Menschen hat, und wisst ihr, das schenkt einem Gott. Das haben wir nicht aus Interesse für Menschen. Manche haben ja gar kein Interesse für Menschen, für andere Menschen. Ja. Andere haben ein bisschen, andere viel und so weiter. Wir sind alle unterschiedlich. Letztendlich muss Jesus uns diese Liebe für den anderen schenken, dass wir wirklich ihn nicht nur als Missionsobjekt behandeln, sondern interessiert sind, wie es ihm geht, was ihn ausmacht. Das schenkt Jesus uns, die Liebe für den anderen. Lass dir das schenken. Öffne dein Herz. Wisst ihr, wir beten für unsere Nachbarn, aber wir haben sie noch nie in unser Herz gelassen. Das ist ein Problem. Wir wollen, dass die Leute in die Gemeinde kommen, aber sie kommen nicht in unser Herzen. Wenn wir sie in unser Herz lassen, dann beten wir anders für unsere Nachbarn. Ich könnte euch da Beispiele nennen. Dann passiert was. Lass die Menschen in dein Herz. Du kannst auch nicht alle in dein Herz lassen, das ist schon klar. Aber auch da zeigt uns der Herr, wen wir in unser Herz lassen können. Und dann tut das auch weh. Und dann bete ich anders. Ja, wir beten alle, ne, für das Dorf und für die Nachbarn und so weiter. Aber wir müssen sie reinlassen. Erst ins Herz, dann ins Haus und dann vielleicht in die Gemeinde. Das ist der Weg und nicht umgekehrt. Wir haben Interesse für die Leute und dann erzählen wir. Wir haben oft erlebt, dass wir so eine gute Atmosphäre haben. Wir haben so oft gelacht, also das ist unglaublich. Dann erzählen die ihre Geschichten und so weiter. Und dann fragen wir auch immer, ja, wie geht's euch? Habt ihr irgendwo eine Not, wo wir beten können? Weil die wollen immer, dass der Gastgeber, dass auch die Kultur, dass der noch einen Segen spricht. Es ist völlig egal, ob ich Christ bin oder Moslem. Ja, für die in dem Moment, ich bin als Gast, steht über allem. Und weil ich dann oft der Älteste bin, ja, darf ich dann noch was sagen zum Schluss und noch ein Segenswort? Ist natürlich super, ne? Das erleben wir hier so nicht, ist schon klar. Aber das ist natürlich eine weit offene eine Tür. Aber wir fragen dort, wie geht's dir denn? Was, ne? Dann erzählt er, dass das Pferd eine Kolik hat und so. Ne? Und das ist ein Problem. Pferde sind ganz wichtig für die Kasachen. Das ist wie ein Kleinwagen, also wenn der Motor kaputt ist. Ne? Oder das Kind, die haben das Geld nicht für einen Arzt, weil das Kind krank ist oder so, ne, dann kommen die Dinge. Die Leute haben gerade, die armen Menschen, da sind so viele Nöte, aber auch die Reichen. Und dann fragen wir genauso wie damals mit der Frau, die ich erzählt habe, beim Optiker-Einsatz, dürfen wir für dich beten. Und wir haben schon Heilungen erlebt, weil Gott sich in der Weise offenbart hat, weil er den Menschen heilen wollte oder das Kind heilen wollte. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir wissen ja, es geht um das Heil, das ist ja viel größer als körperliche Heilung. Das Entscheidende ist, dass Jesus sich offenbart. Dass Jesus sich den Menschen offenbart. Und das dürfen wir immer wieder erleben, dass Menschen vorbereitet sind und dass er sich ihnen offenbart. Und jetzt noch für euch zum Mitnehmen, habt doch bitte den Mut und betet für andere Menschen. Und nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein. Da, wo ihr bei ihnen seid, betet doch für sie. Ihr seid doch sozusagen die Fachleute für Gebet. Also wenn bei mir zu Hause der Wasserhahn tropft und ich das jetzt nicht selber machen könnte, dann würde ich den Klempner rufen. Der ist der Fachmann dafür. Und wenn Leute Nöte haben, dann sind wir die Fachleute. Nicht der Pastor. Der auch. Nicht die Gemeindeleitung. Du bist das Fachpersonal Gottes. Du weißt, wie man betet. Dann kannst du mit wenigen Worten, du musst kein großes Gebet sprechen, sagen, weißt du was, darf ich mal für dich beten, das habe ich so auf dem Herzen. Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand das nicht wollte, wenn man an dem Punkt ist. Nimm das mit. Gott wird dir Gelegenheiten schenken, wo du für andere beten kannst. Interessier dich für Menschen, liebe Menschen, nimm dir Zeit, frag sie Und dann, wenn Gott das schenkt, also nicht als, versteht mich nicht falsch, nicht als Methode, ja, nicht als etwas, was wir immer so abspulen, sondern lass dich von Gott gebrauchen. Und guck mal, was in der Woche passiert. Ob Gott dir eine Möglichkeit gibt, dass du für jemanden beten kannst. Amen.